Ja, ich bin auf Ihr Buch aufmerksam geworden, tatsächlich wegen der Veranstaltung. Sie haben jetzt mit Andreas Hallmann im letzten Jahr dieses Buch veröffentlicht mit dem Titel Caring Masculinities, Männlichkeiten in der Transformation kapitalistischer Wachstumsgesellschaften. Wieso ist denn für Sie das Thema Männlichkeit relevant und wieso ist es auch aktuell?
Ja, das Thema Männlichkeiten ist ja einer meiner zentralen Forschungsgegenstände. Also insofern ist es eben eine sehr hohe wissenschaftliche Relevanz, die aber sich natürlich auch entwickelt hat im Kontext der Auseinandersetzung mit Geschlechterverhältnissen. Also mir ist, als ich begonnen habe, mich mit Geschlechterverhältnissen in der DDR und in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft zu beschäftigen, das ist mittlerweile 25 Jahre her, da habe ich sehr schnell gemerkt, dass der Blick sich immer auf das weibliche Geschlecht richtet und sehr viele Fragen, die aber da eigentlich daraus resultieren, dass Geschlecht ja eine relationale Kategorie ist, nicht beantwortet werden können. Und das war ein Zeitpunkt, in dem sich im deutschsprachigen Kontext ganz allmählich erst eine Männlichkeitsforschung entwickelt hat. Und das hat mich dann so sehr interessiert, dass ich mich eigentlich in meiner wissenschaftlichen Beschäftigung immer weiter mit dem Thema Männlichkeit beschäftigt habe und das eben dann auch im Kontext dieses Themas der Transformation kapitalistischer Wachstumsgesellschaften.
Im Vorwort des Sammelbandes, da schreiben Christine Schickert und Klaus Dörrer genau das, dass aus Studien aus dem Spektrum der Men-Studies, dass daraus häufig hervorgeht, dass hegemoniale Männlichkeit auch mit ökonomischen Wachstumspostulaten verknüpft ist. Können Sie diese Verknüpfung vielleicht noch mal erläutern? Also inwiefern besteht ein Zusammenhang zwischen hegemonialer Männlichkeit und diesem Wachstumspostulat unserer kapitalistisch organisierten Wirtschaft?
Also als ich im Postwachstumskolleg dazugekommen bin, ich bin ja berufen worden 2014 nach Jena und dort sagten mir insbesondere eben der Kollege Klaus Dörre, super, dass Sie da sind. Also uns fällt immer wieder auf, dass wir uns, wenn wir uns mit der Kritik an der kapitalistischen Wachstumsgesellschaft beschäftigen, wir uns eigentlich auch mit Männlichkeit beschäftigen müssten. Das ist ja Ihr Spezialthema. Und genau, Sie sind eingeladen mitzumachen. Das ist eigentlich dann auch der Hintergrund, vor dem dieses Buch entstanden ist. Und in der Tat habe ich mich dann gefragt, ja, wie kann man das eigentlich historisch fassen, dass das mit Männlichkeit zu tun hat? Und habe mich dann selber im Buch mit der Geschichte der Familie Fugger auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, mir bleibt das zu abstrakt. Ich brauche das genauer. Da merkt man so ein bisschen, dass ich Mikrosoziologin bin. Und bin dem dann nachgegangen, dass insbesondere durch Jakob Fugger, der ja auch retrospektiv so als einer der großen kapitalistischen Unternehmer gilt, wie dort an der Schnittstelle von Mittelalter zur frühen Neuzeit sich eine kapitalistische Wachstumsökonomie herausgebildet hat, die dann wirklich von Männern auch betrieben wird, also wie die Frauen, die eigentlich in der mittelalterlichen Wirtschaft eine starke Rolle gespielt haben, rausgedrängt werden. Das kann man tatsächlich an der Geschichte der Fugger sehr gut zeigen. Und man kann auch zeigen, wie die wirtschaftliche Tätigkeit zu einer männlichen Profession wird. Das ist der eine Strang. Und wie sie gleichzeitig eben auch mit hegemonialen und rassifizierenden Projekten verknüpft ist. Denn dieser Kapitalismus entwickelt sich ja ganz stark eben auch durch die Ausbeutung von anderen Gesellschaften, anderen Menschen. Das kann innerhalb der eigenen Gesellschaft sein, richtete sich dann aber auch eben auf die sogenannte Neue Welt, Amerika. In diesen Projekten sind die Fugger nicht federführend, aber sie sind immer involviert, wenn es um die Generierung von Rohstoffen geht und Ähnlichen, die ja dann in der Regel so in Ausbeutungsprozessen dann auch angeeignet werden. Und wie gesagt, dieser Geschichte der Fugger kann man das auch sehr gut zeigen, wie die Frauen eben rausgedrängt werden und zunehmend sich der private Familienbereich entwickelt, der dann die Aufgabe der Frauen wird.
Generell ist ja im öffentlichen Diskurs momentan häufig die Rede von einer sogenannten Krise der Männlichkeit. Darunter wird beispielsweise die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses als Verunsicherung von Männlichkeit gedeutet. Also, weil heute Frauen arbeiten gehen, fühlen sich Männer in ihrem Selbstwertgefühl verletzt, könnte man vielleicht grob so runterbrechen, weil sie nicht mehr die alleinigen Ernährer sind. Ich frage mich da immer so ein bisschen, ob das nicht eine totale Verkehrung eigentlich des Problems ist. Also es wird ja so getan, als läge die Ursache dieser Krise der Männlichkeit in der äußeren und ja eigentlich auch positiven Entwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse, die ja hegemoniale Männlichkeitskonzepte in Frage stellen. Deswegen wollte ich gerne an Sie die Frage richten, ob Sie der Meinung sind, dass dort das Problem liegt oder ob es nicht vielmehr in der Konzeption selber von hegemonialer Männlichkeit liegt.
Also ich habe ja mit meinem Kollegen Michael Meuser mich auch immer wieder sehr stark und kritisch damit auseinandergesetzt, worum geht es eigentlich in diesem Krisendiskurs. Ich würde sagen, es ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der genau das thematisiert, was Sie jetzt gerade gesagt haben, nämlich die Veränderung der Machtverhältnisse im Geschlechterverhältnis. Wenn wir beispielsweise den Diskurs um das Schulversagen der Jungen nehmen, dann geht es ja genau darum, dass eben Mädchen mittlerweile gleichberechtigt im Schulsystem angekommen sind und auch einen Anspruch haben auf entsprechende Arbeitsplätze, wie Sie es gerade gesagt haben, und natürlich auch auf Führungspositionen und auf erfolgreiche Arbeit. Aber inwieweit das wirklich zu einer individuellen Krise von Männern führt, da bin ich immer sehr skeptisch, weil man dann, wenn man sich die Empirie anschaut, doch zeigen kann, dass es sehr viele zum einen Bewältigungs- und Kompensationsstrategien gibt, dass es eben nicht zu einer Krise, zu einer individuellen Krise führt. Und zum anderen wird über diesen Krisendiskurs natürlich auch behauptet, dass alle Männer weiter hegemoniale Männlichkeitskonzepte vertreten wollen und mal pointiert gesprochen, vollständig veränderungsresistent sind. Und das zeigt auch nicht die Empirie. Also ich würde immer sagen, das ist ein gesellschaftlicher Diskurs und da müsste man sich jetzt angucken, wer sind eigentlich die Eliten, die diesen Diskurs führen. Und möglicherweise sind das relativ konservative Personen, die eben nicht daran interessiert sind, dass es zu einer Transformation im Geschlechterverhältnis kommt.
Jetzt würde ich aber schon aus einer persönlichen Perspektive heraus behaupten, dass zwar vielleicht eine Art rhetorische Modernisierung stattgefunden hat der Geschlechterverhältnisse, dass das aber in der Erfahrung oft nicht bedeutet, dass Männer dann die Rolle einnehmen derjenigen, die die Hausarbeit beispielsweise leisten. Und Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass es wichtig ist, eben nicht nur den Fokus auf den Frauen zu haben in dieser ganzen Debatte, sondern sich anzuschauen, ja, welche Rolle Männer spielen, was muss denn da Ihrer Ansicht nach passieren, dass da auch wirklich eine reale Modernisierung stattfindet und Männer sich mehr diese Rolle aneignen?
Also ich glaube, das ist ja das Thema, mit dem Andreas Heilmann und ich uns in dem Buch auch sehr stark auseinandersetzen. Man kann das natürlich immer von einer strukturellen Ebene diskutieren und sagen, ja, also solange Männer in der Erwerbsarbeit mehr verdienen als Frauen und solange die Erwerbsarbeit eben auch implizit immer noch durch eine männliche Arbeitskultur gekennzeichnet ist, transformiert sich eben wenig. Also man kann das sehr gut zeigen am Diskurs um die involvierte oder aktive Vaterschaft, als der Diskurs in den 1990er Jahren begonnen hat. Da ging es tatsächlich noch darum, Arbeitszeit zu reduzieren, sich mit der Partnerin gleichberechtigt in Erwerbsarbeit und Familie reinzuteilen. Und das hat sich in den letzten 30 Jahren doch dahingehend verändert, dass involvierte Vaterschaft Teil von hegemonialer Männlichkeit geworden ist und die Männer zwar stärker partizipieren an der Kindererziehung und auch stärker Aufgaben übernehmen, aber eben keine Erwerbsarbeit reduzieren. Und das bedeutet, dass letztendlich der Großteil der Fürsorgearbeit, auch der Haushaltstätigkeiten an den Frauen hängen bleibt, die aber mittlerweile auch arbeiten gehen, ne? Und mein Argument als Mikrosoziologin wäre, genauer hinzuschauen, was passiert, wenn Männer sich in Fürsorgetätigkeiten involvieren und sich genauer diese Spannungsverhältnisse, die damit oftmals einhergehen, anzuschauen und für diese Spannungsverhältnisse überhaupt erstmal gesellschaftliche Diskursräume zu öffnen. Um das nochmal an einem Beispiel zu sagen, also wir haben ja wenig Blick zum Beispiel auf Männer, die Partnerinnen im hohen Alter dann pflegen. Und da kann man zeigen, dass der Anteil von Männern, die ihre Partnerinnen pflegen, etwa bei einer Demenzerkrankung zunimmt. Und interessanterweise die Männer diese Care-Tätigkeiten übernehmen vor dem Hintergrund einer sehr tradierten Männlichkeit, nämlich dass sie ein Eheversprechen gegeben haben, bis das der Tod uns scheidet, und dass sie an diesem Eheversprechen auch festhalten und dass man dann zeigen kann, dass sie durch die allmähliche Übernahme von immer mehr Fürsorgetätigkeiten, die ja im Rahmen einer Demenzerkrankung, die ja so ein bestimmtes Verlaufsmodell auch hat, passieren, zunächst erstmal anzufangen zu reflektieren, was haben ihre Frauen da überhaupt jahrelang geleistet und versuchen eben auch diesen Tätigkeiten gerecht zu werden, dass damit dann auch wieder bestimmte Ambivalenzen und Grenzziehungen verbunden sind, gehört dann auch dazu, aber überhaupt erstmal den Blick dafür zu öffnen und diese Erfahrungen auch ja mehr in die Diskussion, in die Debatte zu bringen, das fände ich, wäre schon ein großer Schritt, weil ich glaube, dass sich langfristige Veränderungen eben wirklich nur ergeben, in denen man sowohl auf die strukturelle eben als auch auf die individuelle Ebene guckt und beides miteinander in Verbindung setzt.
Jetzt haben Sie ja eigentlich damit schon quasi ein Beispiel genannt, wie Männlichkeit auch anders aussehen kann. In dem Vorwort des Sammelbandes heißt es ja außerdem, dass sich die AutorInnen der verschiedenen Beiträge auf die Suche machen nach konkreten Utopien für neue egalitäre und demokratische Geschlechterarrangements. Welche alternativen Männlichkeitskonzepte gibt es denn? Oder ja, was haben die AutorInnen in dem Sammelband vielleicht herausgefunden, wie sich Männlichkeit mehr an eine Postwachstumsgesellschaft annähern kann?
Also in dem Sammelband haben wir im Grunde genommen zwei konkrete Praxisfelder, so würden Andreas Heilmann und ich das immer nennen, wo eine Transformation stattfinden kann. Das ist die gleichstellungsorientierte Männlichkeitspolitik. Das ist ganz interessant, weil wenn wir in den öffentlichen Diskurs schauen, dann nehmen wir in der Regel die Maskulinisten wahr und wir nehmen auch sehr stark die Entwicklung im rechten Feld wahr, die ja sich um eine Retraditionalisierung von Männlichkeit bemühen. Die gleichstellungsorientierte Männerpolitik, die in Deutschland mittlerweile fest institutionalisiert ist, wird hingegen kaum wahrgenommen. Und dort ist eigentlich ein Feld, in dem sehr stark darum gerungen wird, Männlichkeiten zu transformieren. Also eine Auseinandersetzung stattfindet mit den gewalttätigen Männlichkeiten, auch mit Verunsicherungen in der männlichen Sozialisation hin zu fürsorglichen Männlichkeiten. Dieser ganze Komplex der gleichstellungsorientierten Männerarbeit oder Männlichkeitsarbeit ist bisher wenig verbunden mit der Debatte um Degrowth. Und das ist für uns ein zweites Feld. Und da haben wir uns in den 3 Jahren in Jena eben auch sehr bemüht, diese Diskussion überhaupt erstmal in Gange zu bringen, weil die Degrowth-Bewegung ganz ähnlich eben sagt, ja, die Frauen müssen emanzipiert werden und wir sind eine feministische Bewegung, aber die Leerstelle, die sie haben, sind hegemoniale Konzepte von Männlichkeit und eben auch Dominanzkonzepte im Spektrum von linker Männlichkeit. Und da haben sich insbesondere meine Kollegen Dennis Eversberg und Matthias Schmelzer engagiert zu diskutieren, also wie müsste ein relationales Postwachstumssubjekt auch in Bezug auf Männlichkeiten aussehen. Und was man da sagen kann, die ganz große Leerstelle, und das betrifft die gesamte Debatte um Caring Masculinities, ist, dass zwar diskutiert wird, wie sich Männer aktiv in Fürsorgetätigkeiten involvieren, also als aktive Väter oder in anderen gesellschaftlichen Kontexten, aber was die große Leerstelle ist, ist die Erfahrung von Abhängigkeit. Also was passiert mit Männern, die im Zuge von Krankheit oder Pflegesituationen selber von der Fürsorgetätigkeit von anderen abhängig werden? Und das ist, glaube ich, das ganz große Thema, an das wir ran müssten, dass eben Menschsein bedeutet, ein Streben nach Unabhängigkeit und Autonomie zu haben, aber gleichzeitig eben auch zu akzeptieren, dass wir immer abhängig und auf Fürsorgetätigkeiten von anderen angewiesen sind. Und in diesem Spannungsfeld zwischen eben Degrowth-Bewegung und gleichstellungsorientierter Männerpolitik anzuregen, das stärker zu diskutieren, das ist zum Beispiel auch ein Anliegen unseres Buches.
Sie haben in der Antwort vorhin kurz erwähnt, dass Vaterschaft auch als Teil hegemonialer Männlichkeit teilweise verstanden werden oder dass es möglich ist, das zusammenzubringen. Da musste ich vorhin kurz aufhorchen. Und Sie haben jetzt auch nochmal gesagt, dass es auch im linken Spektrum eine gewisse dominante Männlichkeit gibt. Könnten Sie dazu vielleicht noch sagen, was genau Sie damit meinen?
Also bezüglich der Vaterschaft kann man sagen, dass eben ab den 1980er, verstärkt in den 1990er Jahren, sich ein gesellschaftlicher Diskurs entwickelt hat, der mehr den Blick auf die Väter gerichtet hat und eben auch auf Bedürfnisse von Vätern, sich mehr ihren Kindern zuzuwenden. Diese Debatte, also eben sich auch auf die Erfahrung einzulassen, die es bedeutet, dass ein kleines Kind abhängig von einem ist und ihm eine, ich nenne es bedingungslose Liebe, entgegenbringt, das war zunächst lange diskutiert, also als wirkliche Möglichkeit einer Transformation von Männlichkeit. Und das hat sich insofern verschoben, dass diese Potenziale insofern nicht ausgeschöpft werden, dass die gesellschaftlichen Strukturen in der Erwerbsarbeit, Karriere, Pfade von Männern sich nicht wirklich verändert haben. Was ich vorhin schon gesagt habe, diese männliche Arbeitskultur führt eben dazu, im besten Falle, dass die Männer auch ein Vereinbarkeitsproblem kriegen. Aber das kann natürlich keine Lösung sein. Ne? Im Grunde genommen ging es um eine gesellschaftliche Neuverhandlung von Vereinbarung zwischen Beruf und Familie für beide Geschlechter. Und das ist nicht erfolgt. In der Familienpolitik kann man sehen, dass die Caring Masculinities eben auch in so ein neoliberales Konzept vereinnahmt werden. Es geht darum, Männer sollen mehr Familienarbeit machen, damit auch die Frauen als in Anführungszeichen Humanressource auf dem Arbeitsmarkt ausgeschöpft werden können. Und es geht nicht darum, eine menschenfreundlichere Familienpolitik zu machen zugunsten von Bedürfnisse von Vätern, Müttern oder eben auch gleichgeschlechtlichen Eltern und ihren Kindern. Das ist der eine Diskurs. Der andere Diskurs, den ich jetzt angeschnitten habe, in linken Strukturen, das wird ja auch immer wieder diskutiert, dass eben dort durchaus auch Dominanzverhältnisse zu finden sind. Also es gibt einen ganz großen Konsens zu sagen, dass eine feministische Emanzipationsbewegung, das ist der Konsens, der vertreten wird. Das ist beispielsweise auch in der Untersuchung zu, was sind die Ziele, Motive der Degrowth-Bewegung rausgekommen sind. Aber dass sich Männer möglicherweise auch von ihren hegemonialen Männlichkeitsidealen emanzipieren müssen, das ist in den linken Kreisen, so wie ich das wahrnehme, keine so große Diskussion.
Die Frage nach der Sorgearbeit spielt einfach eine große Rolle, wenn es um Geschlecht geht. Inwiefern muss vielleicht auch über diese Frage der Sorgearbeit hinaus nachgedacht werden, wenn es um die Transformation von Männlichkeiten geht?
Also tatsächlich glaube ich, dass Fürsorge der zentrale Aspekt ist, weil es aus meiner Sicht eben ja auch um die Transformation einer kapitalistischen Wachstumsökonomie hingeht zu einer Ökonomie, die eben den Bedürfnissen der Menschen stärker gerecht wird. Also wie das eben auch in der gesamten feministischen Debatte hin zu einer, ich glaube Knoblauch nennt es so, aber auch Aulenbacher und ähnlichen, einer Sorgeökonomie geht. Ne? Und das sind so weitreichende Transformationen der Gesellschaft, wie wir sie bisher kennen, die ja Fürsorgeaspekte eben in den Privatbereich drängt oder aktuell kommodifiziert und dann eben neue Ausbeutungsverhältnisse in den neuen Care-Berufen konstituiert, dass ich sagen würde, ich glaube schon, dass dieser Fürsorgeaspekt, also verstanden im Sinne eines weiten Fürsorgebegriffs, wie es eben auch Tronto oder Klinger thematisieren, für mich der zentrale Knackpunkt ist. Und von da aus wickelt sich für mich alles andere auf.